der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz. Wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Interessante Gäste, aktuelle Themen und offene Gespräche sind das, was ihr von uns erwarten könnt.
Herzlich willkommen, Attila Bilgic, CEO der Krone Gruppe. Attila, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Sehr gerne, Kurt. Erstmal vielen Dank an euch beide, dir Kurt und dir Thomas, für die Einladung zu dem Interview. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich darauf. Ja, mein Name ist Attila Bilgic. Ich bin seit knapp 5 Jahren CEO und Sprecher des Vorstandes der Krone Gruppe. Bei der Krone Gruppe selbst bin ich allerdings schon etwas länger. Ich habe 2009 als CTO angefangen. Davor war ich allerdings 9 Jahre schon im Bereich für mobile Kommunikationslösungen unterwegs. Das Ganze bei der Infineon AG. Ja, dort haben wir echte Pionierarbeit geleistet bei der Entwicklung von Standards und Kommunikationschips für UMTS oder 3G, wie man auch sagt. Das war dann der Vorläufer von dem, was wir heute alle nutzen, von LTE. Parallel zu der Zeit habe ich dann noch 3 Jahre den Lehrstuhl für integrierte Systeme an der Ruhr-Universität Bochum geleitet. Ja, nebenbei mache ich auch seit fast 10 Jahren Mitarbeit bei der GMA, der Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik, einer Gemeinschaftsgesellschaft des VDI und des VDE. Das macht mir auch sehr viel Spaß und gibt mir eine enge Bindung in die Community.
Ja, danke, Attila. Attila, die NAMU-Hauptsitzung im November gilt als das wichtigste Forum für Anwender in der Prozessautomatisierung. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Themen und Herausforderungen, die die Prozessindustrie dieses Jahr besonders bewegen?
Ja, die NAMU fokussiert sich ja traditionell als Interessensverband der chemischen Industrie in Europa und insbesondere in Deutschland, ja, auf eben die Industrie in Europa. Und gerade in den letzten Wochen haben wir doch zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Branche eher ein düsteres Bild gezeigt. Die Diskussionen ranken sich immer wieder um kurzfristige Wettbewerbsfähigkeit, viel um das Thema Effizienz. Ja, man hat den Eindruck, dass es ein Stück weit tatsächlich auch ein Überlebenskampf ist. Die Herausforderungen des Fachkräftemangels, die sind zwar da, aber weniger präsent. Ein weiteres Thema ist die zunehmende Bürokratie, die spüren wir insbesondere als Gerätehersteller. Da gibt es eine ganze Reihe von EU-Regularien, die in nationales Recht überführt werden und schon eine sehr, sehr hohe Last gerade für Mittelständler bedeuten. In Summe hat man den Eindruck, dass unsere gesamte Branche schon fast in so einer Art Schockstarre verfallen ist.
Krone ist in diesem Jahr Sponsor der NAMU-Hauptsitzung mit dem Motto Future Proving Our Industry, Milestones Towards Autonomous Plants. Was hat euch als Sensorhersteller zu diesem Engagement bewogen und welche Botschaft möchtet ihr mit eurer Präsenz senden?
Also ich sage immer gerne als allererstes, wir sind ja nicht Sensorhersteller. Ja, von einer sehr hohen Sicht kann man das zwar so sagen, aber ich sehe uns doch deutlich eher als Geräte- oder vielleicht sogar Systemhersteller. Gut, System ist jetzt ein Wort, was man in allen möglichen Zusammenhängen benutzen kann. Von daher ist Gerätehersteller sicherlich präziser. Wir benutzen eher Sensoren, ein oder mehrere in unseren Geräten, um eine ganz unterschiedliche Anzahl von Parametern zu erfassen, sei es Prozess- oder Geräteparameter. Das ist erstmal wichtig zur Differenzierung. Ich denke, das Wort Sensorhersteller kann man eigentlich nur darauf beziehen, wenn man von einer sehr abstrakten Ebene kommt und dann auch nur auf einen Messwert schaut. Und ich glaube, da sind wir schon lange drüber hinaus gewachsen. Als Antwort auf mein Statement eben kann ich aber auch gleich sagen, dass Resignation jetzt nicht unsere Antwort sein kann. Wir können hier in Europa nicht einfach nur aufgeben und uns zu einem Kultur- oder Tourismusstandort entwickeln. Ist vielleicht auch ganz nett, wird uns aber schlichtweg langfristig nicht den Wohlstand sichern. Also ich habe selbst Kinder und wünsche mir auch für meine Kinder, dass es in Europa eine Zukunft auch mit hohem Lebensstandard und auch als Hightech-Standort gibt. Krohn ist ja auch ein Familienunternehmen. Wir haben viel Tradition, reichhaltige Tradition. Wir haben aber auch Wandlungsfähigkeit. Wir haben in den letzten Jahrzehnten Wachstum bewiesen. Allerdings auch Rückschläge, teilweise bittere Rückschläge erlitten, wie zum Beispiel den Verlust unseres Geschäfts in Russland. Es hat sicherlich viele Unternehmen getroffen und es wird auch immer wieder außen motivierte Einflüsse geben, die wir nur bedingt kontrollieren können. Und für die Zukunftsfähigkeit für uns, aber auch für unsere Branche, denke ich, kann schon eine Menge getan werden. Es ist aus technologischer Sicht wahnsinnig viel vorbereitet und meine Hauptbotschaft ist eigentlich echt simpel und die heißt jetzt anfangen. Jetzt einfach mal loslegen und viel von dem, was sowohl konzeptionell, technologisch bis hin zu Produktverfügbarkeit da ist, wirklich mal nutzen.
Ja, den Appell kenne ich, das schreibe ich ja auch sehr oft in meinen Publikationen. Wie spiegelt sich das Motto der Hauptsitzung, also Future-Proofing und Autonomie, in der strategischen Ausrichtung und Produktentwicklung von Krone wider? Und welche konkreten Beispiele werdet ihr im Sponsorvortrag und in den Workshops präsentieren?
Krone liefert keine schlüsselfertige autonome Anlage. Das werden wir heute nicht. Das werden wir auch in absehbarer Zukunft nicht können und auch nicht wollen. Aber ganz wichtig ist mir, dass wir diese Erkenntnis haben, dass die Kompetenz ja durchaus in unserer Community und insbesondere auch in der Anwenderindustrie durchaus vorhanden ist. Sabine Pegel hat ja in eurem Podcast auf die umfangreiche Kompetenz des vorhandenen Anlagenteams schon hingewiesen. Also wir als Krone, wir sehen uns eher als Partner auf einem gemeinsamen Weg. Und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen, es kann nur ein gemeinsamer Weg sein. Und das spiegelt für mich auch dieses Motto wider. Die Vision heißt, wir können euch helfen, zusammen mit anderen. Wir können euch keine schlüsselfertige Lösung alleine liefern. Wir können uns aber intelligent mit anderen Herstellern zusammentun und auch mit Anwendern zusammen Lösungen erarbeiten, die uns auf dem Weg zur autonomen Anlage ein ganz schönes Stück weiterbringen können. Und ich denke auch, aufgrund des demografischen Wandels, den wir in Europa haben, haben wir gar keine Alternative, als deutlich mehr in Richtung Autonomie zu gehen. Man könnte sich jetzt natürlich überlegen, was ja auch lange versucht wurde, dass man das Thema Fachkräftemangel und demografischer Wandel durch mehr Zuwanderung löst. Aber da würde ich jetzt ein Riesenfass aufmachen und wir würden die politische Situation beleuchten, die gerade die letzten Jahre gezeigt hat, dass das nur bedingt funktioniert. Da fehlt uns in Europa und auch in Deutschland schlichtweg einfach der politische Rückhalt und die kulturelle Identifizierung als Einwanderungsland. Von daher müssen wir das Problem lösen mit demografischem Wandel, alternden Fachkräften, schlichtweg mit weniger Leuten mehr umzusetzen. Ich glaube, das Problem werden wir aber nicht nur in Europa haben. Das wird auch andere Regionen treffen. Es wird auch China treffen. Das Ganze allerdings deutlich später. Und ich denke, diese gemeinsame Betrachtungsweise auf die Problematik, die wird in unserem Sponsorvortrag klar erkennbar. Dieses Oberthema Anlagenautonomie impliziert ja auch Themen wie Daten, Interoperabilität und KI. Und was wir in unserem Sponsorvortrag machen, wir werden hauptsächlich Anwendungsfälle aufzeigen. Also auch hier geht es nicht darum, eine komplette Lösung hinzustellen und zu sagen, Leute, schaut, so geht es, sondern zu zeigen, wie wir mit Partnern zusammen. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig zu betonen, Partnern sowohl auf der Herstellerseite, auf der Anwenderseite als auch auf der akademischen Seite, wie wir zusammen zu speziellen individuellen Lösungen gekommen sind und auch noch weiterkommen werden, die uns auf den Weg zur autonomen Anlage ein ganz schönes Stück weiterbringen.
Attila, Datenintegration, Industrial Internet of Things und modulare Automatisierung sind Dauerbrenner in der Prozessindustrie. Welche Rolle spielt Krone bei der Vernetzung von Messgeräten und der Bereitstellung von qualitätsgesicherten Prozessdaten?
Wir verfolgen ja schon lange den Claim Measure the Facts. Ja, und das machen wir nicht umsonst. Das ist bei uns sicherlich tief in der DNA verwurzelt. Wir wollen höchste Qualität liefern, wir wollen Genauigkeit liefern, wir wollen Verlässlichkeit liefern. Das ist, denke ich, seit Jahrzehnten in der Messtechnik ganz, ganz fest verankert. Was sich in Zukunft noch weiter ändern wird, ist, dass wir ja auch über den primären Messwert hinaus deutlich mehr Informationen liefern können. Und auch hier lässt sich diese Datenqualität im Nachhinein ja nicht schön rechnen oder gut rechnen. Auch bei der besten KI gilt ja immer noch der Satz Garbage in, Garbage out. Ich brauche auch, um eine KI zu trainieren, vernünftige Daten, kontextualisierte Daten. Sonst bekomme ich kein vernünftiges Lernergebnis. Und auch hier ist es für uns wichtig, entsprechend qualifizierte Daten aus dem Feld zu liefern. Da ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir im Feld mit Multisensorik in der Messtechnik auch entsprechende Intelligenz im Feld haben. Also nicht einfach nur unglaubliche Mengen, tonnenweise unqualifizierte Rohdaten irgendwo hinspülen, sondern schon dezentral vorqualifizieren und vorverarbeiten, sodass sie dann auf höheren Ebenen ja weiterverarbeitet werden kann. Ich kann halt auch mit modernster Technik nicht Gigabyte oder Terabyteweise Daten aus dem Feld irgendwo hinspülen. Und insbesondere nützt es mir dann nichts, wenn ich die auch nachher sowieso nicht vernünftig einsetzen kann, um eine KI damit zu trainieren. Also eine gewisse Intelligenz im Feld ist absolut notwendig. Und das geht heute wegen dem Energiebedarf, den ich für diese eingebettete Rechenleistung brauche, nur mit Vierleitertechnik. Die Vierleitertechnik erlaubt mir ja im explosionsgefährdeten Bereich auch Energien von einigen 100 Milliwatt oder im einstelligen Wattbereich für die Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Und jetzt gibt es einen interessanten, fast schon Zufall, der sich hier ergibt. Das ist genau der Energie-Sweet Spot für die sogenannten eingebetteten CPUs, ne? Also die Rechenmaschinen für irgendwie verbaute Elektronik, ja, die aus dem Consumer-Bereich getrieben wird. Ne? Ganz stark durch das, was wir alle kennen, durch Handys, ne? durch Tablets. Das sind alles Geräte, die CPUs im einigen 100 Milliwatt oder einigen Watt-Bereich brauchen. Und diese gigantische Macht, die diese Industrie in diesem Bereich hat, sorgte dafür, dass wir wahnsinnig viel Rechenleistung genau für diesen Leistungs-Sweet-Spot bekommen. Ja, und da müssen wir uns als Prozessindustrie einfach draufsatteln. Sowas werden wir nicht alleine anschieben können, aber diesen Sweet-Spot können wir nutzen. Oh, und bei der Vernetzung, da tun wir natürlich, was wir auch irgendwie nur tun können. Ne? Wir versuchen alles Mögliche an Protokollen bereitzustellen für unsere Kunden. Wir müssen aber auch natürlich unsere Investmentmöglichkeit, unsere Entwicklungskosten und Entwicklungszeiten irgendwo im Auge behalten, da wir sehr viele Branchen bedienen mit durchaus diversen, teilweise sogar gegenläufigen Angeboten. Also auch wir kommen natürlich nicht drum herum, hier dem Markt zu folgen. Wir brauchen auch eine gewisse Akzeptanz für Protokolle, die wir sehr gerne in unsere Produkte einbauen am Markt. Und auch schlichtweg einfach auch eine gewisse Marktdynamik.
Ja, ich denke, Marktdynamik ist ein gutes Stichwort, zurückzugehen zur NAMUR, zum Verband der Automatisierer in der Prozessindustrie. Die NAMUR betont ja sehr stark die Bedeutung offener Schnittstellen und standardisierter Kommunikation. Wie steht Krone zu Initiativen wie Ethernet APL, NAMUR Open Architecture, NOAA oder die Kommunikation und Modellsprache OPC-UA? Und wie weit seid ihr mit der Umsetzung zu diesen NAMUR-Standards?
Also in der Tat nenne ich sie lieber Basistechnologien als Initiativen. Und mit dem Begriff Basistechnologien ist auch schon viel gesagt. Ich halte sie für absolut fundamental für eine deutliche Weiterentwicklung der Prozessindustrie. Also die Schnittstelle zwischen OT und IT, die können wir wunderbar über OPC-UA standardisieren. Für mich ist das eine Möglichkeit, die viele Probleme, die seit Jahren oder vielleicht sogar noch länger diskutiert werden, zu lösen. Damit bekomme ich ja eigentlich sogar eine IT-Schnittstelle direkt in das Feldgerät. Damit ermögliche ich es den Kollegen und Kolleginnen auf der IT-Seite direkt mit dem Feldgerät zu kommunizieren. Und es ist erheblich flexibler und geht auch deutlich schneller und sogar günstiger, als wenn ich immer über die OT laufen muss. Das Ethernet APL gibt mir eine Möglichkeit einer hohen Datengeschwindigkeit im Feld. Damit kann ich mehr Daten rausholen. Dabei geht es aber ja nicht darum, jetzt den sowieso stabilisierten Messwert anstelle von alle paar Sekunden oder paar Minuten 10.000 Mal in der Minute zu laden. Das bringt überhaupt nichts. Es geht aber darum, die schon angesprochene Multisensorik, die zum Teil in der Messtechnik ja schon vorhanden ist, mal wirklich zu nutzen. Also sprich, nicht nur den primären Messwert, sondern die Dutzende Zusatzinformationen, die ein Gerät mitbringt, auch auszuwerten. Und fast noch wirksamer ermöglicht mir APL ja die Nutzung von komplexeren Protokollen wie zum Beispiel OPC-UA. OPC-UA braucht als komplexeres Protokoll ja einen performanten, niederen Kommunikationslayer. Und der kommt halt mit APL. Und ich könnte natürlich auch noch zahlreiche andere Use Cases darüber deutlich einfacher laufen lassen, die mir das Abfahren von komplexeren Protokollen, die mir dann deutlich mehr Serviceleistung, auch in dem ganzen Bereich Wartung zum Beispiel und Bookkeeping des gesamten Equipment bereitstellen können. NOAA haben wir ja als Krone, zumindest mal als Grundidee, nämlich als Grundidee des zweiten Kanals, schon auf der NAMUR-Hauptsitzung 2015 dargestellt. Sicherlich noch nicht mit dem Namen NOAA und auch durchaus etwas anders in der physischen Implementierung, aber die Grundidee war schon da. Und für mich ist das die absolute Basis, um eine Evolution hinzubekommen. Um eine Evolution hinzubekommen, wie ich das Ganze, was heute etabliert vorhanden ist, als betriebssicher bewährt und akzeptiert ist, weiterführen kann und mir trotzdem die schöne, bunte Welt der IT öffne. Alles andere wird deutlich langsamer, deutlich teurer und komplizierter. So, wir sprechen aber auch schon, wenn wir jetzt nochmal zu NOAA zurückgehen, seit Jahren über Bluetooth. Ja, das ist nicht ganz die Implementierung, wie sich die NAMUR für NOAA vorstellt, aber am Ende ist es NOAA, nämlich ein zweiter sicherer Kanal, wie ich zum Beispiel mit einem Mobilgerät auf unsere Messgeräte mich aufschalten kann und eine ganze Reihe von zusätzlichen Services, sei es Geräteverifikation, sogar Parametrierung, alles Mögliche abfahren kann. Und das Ganze geht sogar für SIL-zugelassene Geräte, zumindest haben wir das jetzt schon gezeigt. Für Ethernet APL kann ich sagen, dass wir die ersten Geräte für die Coriolis-Produktlinie bei uns bereits zur Verfügung haben. Wir werden nächstes Jahr weitere Produktlinien ausrollen und so werden wir peu à peu unser gesamtes Produktportfolio auf APL umstellen. Aber auch hier nochmal ist es natürlich wichtig zu betonen, wir brauchen allerdings auch einen gewissen Pull-Effekt vom Markt. Das Ganze geht nicht ganz for free, das sind zum Teil nicht unerhebliche Aufwände und auch diese Kosten kann man ja nur rechtfertigen, wenn sich diese Technologie auch am Markt durchsetzt. OPC-UA haben wir mit einem Anwendungspartner bereits als Testfall etabliert und werden das auf der NAMUR-Hauptsitzung ebenfalls vorstellen.
Attila, lass uns den Blick noch ein bisschen auf die Anwendung werfen. Der Trend geht klar in Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Inwieweit kann präzisere Messtechnik einen Beitrag zur Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung in Prozessen und autonomen Anlagen leisten?
Also die Nachhaltigkeit ist hoffentlich wirklich noch im Trend, weil ansonsten wird uns auch hier die Realität schlichtweg wieder einholen. Leider gibt es zumindest global gesehen durchaus Tendenzen, dagegen zu arbeiten, das zu ignorieren, wegzudiskutieren. Das wird aber für uns als Gesellschaft jetzt keine nachhaltige Lösung sein. Also das Thema Nachhaltigkeit muss für uns alle ein gesellschaftliches Kernthema bleiben. Bezüglich der Präzision in der Messtechnik glaube ich in der Tat, dass Präzision schon an einem sehr guten Punkt ist. Also wir brauchen nicht zwangsläufig noch bessere Messtechnik, um mehr Nachhaltigkeit in unseren Anlagen und Prozessen zu erzielen. Auch wenn die CO2- und Wasserstoffmessung als Messung durchaus herausfordernd ist, ist aber gerade zum Beispiel bei diesen beiden Substanzen, Kohlendioxid und Wasserstoff, eher die Transport- und Verteillogistik herausfordernder als die Messung an sich. Was ich aber schon denke, ist, dass wir mehr Messtechnik für mehr Effizienz, für mehr Energieeffizienz in den Anlagen selbst brauchen. Und hier gibt es auch zahlreiche Beispiele, die zeigen, dass man mit zusätzlicher und ergänzter Messtechnik Prozesse nicht nur in der Chemie, durchaus zum Beispiel auch in der Lebensmittelindustrie komplett anders fahren kann und das zu deutlichen bis hin zu zweistelligen Prozent Energieeffizienzsteigerungen führen kann. Es kommt noch ein wichtiger Punkt und interessanterweise sind das die gleichen Technologien, die wir auch für die Anlagenautonomie brauchen werden.
Ja, das passt ganz sicher zusammen. Attila, du hast ja schon betont, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Herstellern und den Betreibern. Wie gestaltet ihr eine solche Kooperation konkret? Wie geht man da vor und was könnte sich in Zukunft da noch verbessern lassen?
Also ich denke, solche Partnerschaften, zumindest die nachhaltigen und andauernden Partnerschaften, die entstehen über persönliche Kontakte. Dazu brauchen wir alle entsprechenden Netzwerke. Die Netzwerke kann ich aber nicht nur online aufbauen. Das war sicherlich eine tolle Überbrückung zu Shutdown-Zeiten, wo man zumindest in Kontakt bleiben konnte. Aber diese Kontakte müssen ja erstmal entstehen. Und ganz wichtig für solche Kontakte ist auch Vertrauen. Und das kriege ich am Ende eben doch nur zumindest mal über einen anfänglichen persönlichen Austausch und ein echtes sich kennenlernen und ja, vielleicht auch beschnuppern. Ne? Ganz hilfreich sind hier Verbände wie eben die NAMU, wie vielleicht auch der ZVI oder auch die GMA mehr als Klammer über unsere Community. Die können da sicherlich deutlich helfen und ich halte es für Krone und alle anderen Marktbegleiter und auch Anwender essentiell, sich in solchen Verbänden zu engagieren. Wir als Krone sind hier in zahlreichen Gremien tätig und werden das sicherlich noch weiter fortführen. Was das Ganze in Zukunft noch verbessern könnte, ist, dass wir auch zwischen den Verbänden, als Beispiel zwischen NAMU, ZVI oder auch der GMA, denke ich, noch mehr Austausch und Kooperation stimulieren können. Ich weiß, dass es da schon einiges gibt. Es gibt immer wieder gute Versuche, gute Ansätze, das auszubauen. Ich glaube aber in der Tat, hier ging noch mehr. Da ist noch nicht so ganz dieser Schritt geschafft vom Anwender, Hersteller und Wissenschaftler. Da gibt es noch gewisse Hürden. Keine Mauern, sicherlich nicht. Es gibt wahnsinnig gute Kontakte, es findet wahnsinnig viel Austausch statt, aber es gibt noch gewisse Hürden, die man noch weiter reduzieren könnte und dazu sind mehr Kooperationen, zum Beispiel in gemeinschaftlichen Projekten hilfreich. Wenn man sich zum Beispiel als Anwender mit mehreren Herstellern am besten ergänzen, also Messtechnik, Aktoren und so fort, und entsprechenden akademischen Partnern herausfordernden Aufgabenstellungen stellt und sagt, die gehen wir jetzt mal gemeinsam an. Ich denke, das kann, auch wenn es dauert, aber nachhaltige Bindung geben.
Attila, die Prozessindustrie steht wie fast alle westlichen Industriegesellschaften vor einem Generationenwechsel, technologisch und personell. Wie gelingt es Krone in dieser Situation, einerseits Know-how zu sichern und andererseits gleichzeitig für neue digitale Talente für Messtechnik und Automation offen zu sein und diese zu begeistern?
Für uns war es relativ früh klar, dass wir da eine entsprechende Nähe zu Hochschulen brauchen. Jetzt muss ich einfach zugeben, dass wir als Krone hier im Ruhrgebiet einen klaren Standortvorteil haben. Es gibt schlichtweg einfach nicht allzu viele Hightech-Unternehmen in einem Gebiet mit einer relativ hohen Hochschuldichte. Wenn man so will, profitieren wir also von einem Strukturwandel der letzten Jahrzehnte, ne? Von einem Weggehen von der Kohle- und Stahlindustrie hin zu kleineren, neueren Unternehmen. Ja, und als Kompensation, muss ich sagen, hat hier die Politik eins doch ganz richtig gemacht in den letzten Jahrzehnten, nämlich viel in Hochschulen investiert. Und diese Hochschuldichte, von der profitieren wir hier. Wir selbst als Krone haben ein Hub an der Ruhr-Universität Bochum, der uns das letzte Jahrzehnt, anderthalb Jahrzehnte schon begleitet. Die Kontakte zur Ruhr-Universität Bochum sind aber schon Jahrzehnte alt. Wir haben vor 10 Jahren einen zweiten Hub in Rumänien aufgebaut, ganz nah an der Polytechnischen Hochschule in Timișoara. Auch hier war das für uns ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Schritt, der uns deutlich weitergebracht hat. Und diese Nähe zu Hochschulen, auch global, die halte ich für extrem wichtig und die wollen wir weiter ausbauen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass man dann den jungen und durchaus motivierten und kreativen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Freiräume gibt, sich einzubringen. Und wir als Krone lieben Freiräume, wir unterstützen das und wir wollen das entsprechende Umfeld schaffen, um sich da auch selbst zu verwirklichen. Natürlich müssen wir auch immer wieder die Anbindung an unsere Produktwelt, an unsere Marktsituation, an das Headquarter, an den Mutterstandort schaffen. Das ist nicht immer einfach, aber ist uns bis jetzt jedes Mal gut gelungen, sodass alle diese Versuche, diese Hubs aufzubauen und gleichzeitig zu integrieren bei entsprechenden Freiräumen, zumindest mal die letzten 15 Jahre sehr gut funktioniert hat.
Attila, du bist ja CEO eines global agierenden Unternehmens und hast deswegen auch einen breiten Blick. Wie siehst du die größten Unterschiede zwischen der digitalen Reife und Automatisierungspraxis zwischen europäischen, asiatischen und amerikanischen Märkten? Wie unterscheiden wir uns von den anderen Märkten?
Also erstmal glaube ich, dass die Technologien in der Tat überall vorhanden sind. Ich glaube, da wird es keine fundamentalen Unterschiede geben. Was in Europa vorhanden ist, ist auch in den USA und wird auch in China zumindest in absehbarer Zeit verfügbar sein. Der Unterschied liegt allerdings ganz deutlich in der Umsetzungsfreudigkeit. Und da unterscheiden sich diese drei Regionen mal eben ganz deutlich. China ist hier einfach sehr pragmatisch im Doing. Wenn es um ein konkretes Problem geht, dann wird es recht schnell auch eine ganz konkrete Lösung dafür geben. Und dann geht es nicht darum, erstmal alles Mögliche an Konzepten und Regularien zu erarbeiten. Es muss halt funktionieren. Es muss bezahlbar sein, es muss funktionieren und am besten funktioniert es auch noch sicher. Ja, aber erstmal geht es um pragmatische Umsetzung. Das ist mal ein ganz erheblicher Unterschied zu Europa, wo es erstmal um eine Gestaltung von allen möglichen Regularien geht. Am besten dann noch eine Verabschiedung von Standards. Standards sind nicht schlecht, komme ich noch zu. Ja, aber Standards dürfen nicht nur alleine im Raum bleiben. Ja, und die USA unterscheidet sich da für mich einfach durch deutlich mehr Risikobereitschaft. Man ist da risikobereiter, neuere, teilweise auch disruptive Wege zu gehen. Ich glaube, die Disruptionsfähigkeit ist in den USA sogar ausgeprägter als in China. Ja, das ist dann ein bisschen mehr auf weniger Karten setzen. Ja, da geht auch einiges von schief. Das, was dann allerdings klappt, hat dann auch eine Chance zum Durchbruch zu kommen. Und das sind für mich eigentlich die Hauptunterschiede in diesen drei Regionen. In Europa sind wir leider weder sehr pragmatisch noch wirklich risikobereit. Vorteil für uns allerdings wiederum anders formuliert. Wir haben sehr hohe Standards. Wir haben eine gute vernetzte Basis und wir müssen die einfach nur positiv nutzen. Positiv nutzen heißt, die Verbindung, die wir haben zwischen Herstellern, Anwendern, Hochschulen, halt eben dazu nutzen, um eben doch pragmatisch, zumindest mit ein bisschen Risikobereitschaft, zu Lösungen zu kommen, die vielleicht nicht die schnellsten sind und nicht die riskantesten sind, die dann aber vielleicht die nachhaltigsten sind. Und das funktioniert halt eben nur in der Community zusammen.
Kommen wir zurück nach Deutschland und Europa. Wenn du einen Wunsch an die Namur-Gemeinschaft richten könntest, welcher wäre das?
Das mache ich jetzt mal ganz kurz und dann kann man das nochmal ausführen. Nutzt alle eure Daten. Jetzt. Was meine ich jetzt damit, mit diesem kurzen Aufruf, ist, wir haben alles Mögliche an Technologien zur Verfügung. Wir haben auch schon in großen Teilen Produkte als Hersteller zur Verfügung, um die von der Namur ja definierten Standards und Technologien wie NOAA, also die Namur Open Architecture ist mir da einfach besonders wichtig, wirklich umzusetzen. Und das geht auch im Brownfield. Ja, da gilt nicht die Ausrede, das kann ich nur machen, wenn ich alles komplett neu vernetze, neu aufbaue im Greenfield, sondern man kann auch durchaus im Brownfield einiges mehr erreichen, wenn man nur mal richtig einsetzt. Und dazu werden wir auch einige Beispiele bei der NAMU-Hauptsitzung zeigen.
Sehr schön. Das wäre nämlich genau die Frage gewesen, was kann man denn tun, um das zu beschleunigen? Die NAMU ist ja nicht für Geschwindigkeit und Risikobereitschaft bekannt. Wie kann man die Mitgliedsfirmen motivieren und natürlich auch die Anbieter, noch schneller die Innovation wirklich in die Anlagen zu bringen. Ich denke, gute Beispiele ist da ein wichtiger Schritt. Gibt es noch andere?
Das auf jeden Fall. Also gute Beispiele ist ein wichtiger Schritt. Ne? Damit können wir Leuchttürme schaffen und Vorreiter sein und vielleicht auch dem einen oder anderen Mut machen und geben, das auch mal auszuprobieren. Ein besserer, skalierbarer Schritt, ne, der einfach zu mehr Skaleneffekten führt, ist tatsächlich das Thema, naja, ich nenne so gerne Playgrounds schaffen, nicht? Also abgesicherte Bereiche, wo man kooperieren kann, ohne das gute etablierte System zu gefährden. Ne? Und hier hilft auch NOAA ganz massiv. Ja, und in diesen Playgrounds kann man dann gemeinsame Projekte durchführen, wie wir es am Beispiel mit der Lanxess, Samson, TU Dresden zusammen gemacht haben, wo man einfach Möglichkeiten hat, deutlich explorativer sich Problemstellungen in der Prozessindustrie zu widmen, ja, und auch zu Lösungen kommen kann, die ich mit dem konventionellen Setup ja überhaupt noch nicht mal eine Chance habe zu erarbeiten, weil ich gar nicht die Sicht bekomme, die ich mir in diesen Playgrounds halt schaffen kann. Ja, nochmal, diese Playgrounds müssen natürlich abgesichert sein. Sie dürfen keinerlei Risiko für einen Betrieb darstellen. Ich glaube aber, dass das relativ leicht machbar ist und einfach nur mal getan werden muss. Ein weiterer wichtiger Schritt dann danach könnte dann allerdings auch sein, dass wir uns alle offener für neue Businessmodelle zeigen. Denn die Playgrounds schaffen ja erstmal nur eine Möglichkeit von Kooperation in gemeinsamen Projekten, ne, die als Projekt typischerweise die Eigenschaften haben, sowohl budgetmäßig als zeitmäßig limitiert zu sein. Erfolgreiche Ideen, die sich in diesen Playgrounds entwickeln, haben aber nur dann eine echte Perspektive, wenn ich für diese Ideen auch Businessmodelle schaffen kann. Ne? Und das wäre dann für mich eigentlich der nächste Schritt.
Dann machen wir jetzt mal einen ganz harten Schnitt, Attila, und kommen zu deiner persönlichen Perspektive. Was motiviert dich denn persönlich, in der Prozessautomation zu arbeiten und dich so umfangreich in der NAMUHR, dem ZVEI und auch der VDI-VDE, Gesellschaft für Mess- und Automatisierungstechnik, zu engagieren?
Also ganz ehrlich gesagt, aus der Halbleiterindustrie kommt, ne, ist die Innovationsgeschwindigkeit in der Prozessindustrie insgesamt zäh. Auch nach 15 Jahren kommt mir das immer noch alles ein wenig träge vor. Und das reizt mich durchaus daran, ein wenig zu drehen. Und das kann man gerade genau in diesen Verbänden am besten, weil das geht nicht als Einzelplayer. Ich denke auch, dass Wohlstand für uns in Europa und auch in Deutschland für uns alle etwas sehr Schönes ist. Das würde ich auch sehr gerne erhalten. Das ist aber bei Weitem keine Selbstverständlichkeit. Und daran müssen wir alle immer wieder arbeiten. Es muss uns täglich bewusst sein, dass all das Schöne, was wir haben, was um uns herum ist, eben weder ein Automatismus ist, noch für immer hier zugesichert werden kann. Das liegt nur an uns, uns das jeden Tag neu zu erarbeiten.
Ja, was würde bei dieser Arbeit helfen? Oder etwas poetischer formuliert, wenn eine Fee vorbeikäme und sagen würde, Attila, drei Wünsche. Was würde helfen, um da schneller, risikobereiter, besser voranzukommen?
Also für mich, wenn ich da diese Fee mit drei Wünschen beauftragen würde, dann würde ich sie tatsächlich im ersten Wunsch obsolet machen, weil für mich ist der erste Wunsch, dass wir eben nicht auf die gute Fee warten, sondern dass wir die Dinge selber in die Hand nehmen und einfach mal machen. Der zweite Wunsch wäre dann an die Fee, dass wir den nachfolgenden Generationen gute Bedingungen, ja, und gute Zukunftschancen auch hier erhalten. Und zwar auch in der Technik. Ich möchte eben doch, dass unsere Region hier in Europa Hightech-Standort auf Dauer bleibt. Und der dritte Wunsch wäre, dass wir alle die Freude an unserem Tun behalten und nicht in Resignation verfallen.
Ja, der erste Wunsch war besonders originell, sich bei der Fee wünschen, dass man die Fee nicht mehr braucht, sondern dass die Sache auch ohne sie gut läuft. Sehr schön. Attila, gibt es noch Themen, die du gerne angesprochen hättest und wo wir keine Frage zu hatten?
Also ein Thema würde ich noch gerne ansprechen, in der Tat. Das ist für mich auch ein sehr wichtiges Thema, das ist der digitale Zwilling. Weil wir zum Verständnis von Prozessen nicht nur Daten brauchen, sondern auch Modelle und Struktur. Wir als Gerätehersteller, wir haben eben kein komplettes Prozessverständnis und werden uns das auch nur schwerlich aufbauen können. Das geht nur in der Kooperation mit anderen Automatisierungstechnikherstellern und natürlich ganz stark und insbesondere mit den Anwendern. Was wir natürlich haben, ist ein Verständnis unserer Geräte. Und ich muss auch sagen, mit der zum Teil vielleicht überraschenden Fähigkeiten unserer Geräte, ihre Umgebung wahrzunehmen. Also nicht nur selbst, sondern auch ihren Kontext, in dem sie eingesetzt sind. Und diese Erkenntnisse, die können wir als digitalen Zwilling zur Verfügung stellen. Nicht nur bei Auslieferung der Geräte, sondern insbesondere auch, da kommen wir wieder zum Thema APL und NOAH. Wenn ich das ganze System aufgebaut habe, dann können unsere Geräte im Feld zur gesamten Lebenszeit auch die Daten aus ihrer Umgebung, ihres Einsatzgebietes kontinuierlich in den digitalen Zwilling zurückspielen. Und das Gegenstück muss dann halt vom Anlagenbetreiber kommen. So, mit allem zusammen mit den digitalen Zwillingen der gesamten Assets in der Anlage von allen Herstellern, ja, und mit dem der Anlage entsteht dann eventuell eben doch ein komplettes Prozessverständnis. Und das halte ich für einen wahnsinnig wichtigen Schritt, der sicherlich noch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird, aber ich bin auch absolut sicher, uns ganz neue Möglichkeiten eröffnen wird. Auch hier würde ich wieder sehr, sehr gerne auf den Vortrag von Sabine Pegel verweisen, die das hier schon mit anderen Worten, ja, durchaus mit anderen Worten, aber klar in diese Richtung angesprochen hat.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche drei Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Also als allererstes möchte ich allen mitgeben, nutzt alle eure Daten. Und zwar auch und gerade die noch nicht erschlossenen. Also das alles, was in der Messtechnik schlummert und schlichtweg einfach heute noch nicht einmal angesehen wird. So, und das geht gerade mit NOAA, ne, und moderner Messtechnik zusammen mit APL einfach. Es geht sogar in der Umsetzung relativ schnell und zugegebenermaßen auch noch sehr günstig, weil ich ja keine neue Messtechnik kaufen und einbauen muss, sondern in einem allerersten Schritt einfach mal das, was schon verbaut ist, über viele Wege, die relativ leicht zu implementieren sind, heute schon nutzen kann. Besser ist es dann natürlich in Zukunft auch gleich richtig aufzubauen und zu vernetzen. Und der zweite Wunsch, den würde ich auch humorvoll formulieren wollen, mit unseren digitalen Zwillingen sollten sich mal kennenlernen. Gemeinsam können die bestimmt was Besonderes schaffen. Und mein dritter Wunsch, der ist noch viel kürzer, der heißt einfach mal machen.
Vielen Dank, Attila. Schön, dass du bei uns warst. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.
Vielen Dank, dass ihr heute interessiert dabei wart. Uns hat es Spaß gemacht, euch hoffentlich auch.